Guten Abend und herzlich willkommen im Kepler Salon. Ich freue mich, dass so viele an diesem schönen Frühlingsabend zu uns gekommen sind. Wir beschäftigen uns ja heute mit dem menschlichen Körper und gehen zumindest gedanklich in den Anatomiesaal der Zukunft und schauen uns an, was es denn da schon für tolle Möglichkeiten gibt, sich Körper anzusehen. Mit Cinematic Rendering, so heißt die Technik. Aber was das genau ist und wie das genau geht, damit wollen wir uns heute beschäftigen. Bevor ich Ihnen unsere große Gästeanzahl heute vorstelle, möchte ich noch ein paar organisatorische Infos bekannt geben. Wie immer wird es so sein, dass nach dem Input die Möglichkeit besteht, Fragen zu stellen, mitzudiskutieren. Da bitte ich Sie um ein kurzes Zeichen mit der Hand. Sie bekommen dann dieses Mikro hier. Das wird heute ein bisschen kompliziert, weil wir heute so viele Mikros brauchen. Ich würde Sie bitten, da wirklich Ihre Frage reinzustellen. Es werden ja alle Veranstaltungen des Kepler Salon aufgezeichnet und damit man auch die Frage und den Beitrag nachhören kann und nicht nur die Antworten, ist es wichtig, dass Sie sich das nehmen und die Zeit nehmen. Einfach herhalten, kein Problem. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei denen bedanken, die da es möglich machen, dass der Kepler Salon bei freiem Eintritt stattfinden kann. Die Stadt Linz, Land Oberösterreich und auch der Verein Freunde des Kepler Salon. Ich lade Sie auch ganz herzlich ein, diesen Verein zu unterstützen mit einem Jahresbeitrag von 25 Euro, glaube ich, sind es. Kann man mit dafür sorgen, dass dieses tolle Programm, das in großer Dichte und ich denke doch sehr hoher Qualität auch weiterhin stattfinden kann. Ja, und es gibt natürlich wie immer an der Bar was zu trinken. Wer gerade Durst hat, bitte einfach aufstehen und sich was holen. Sie bitte eher nicht. Das brauchen wir hier vorne, aber alle anderen gerne. Ja, und die heutige Veranstaltung findet statt in Kooperation mit Ars Electronica. Es ist Teil eines Rahmenprogramms, eines EU-Projektes, das heißt Sparks. Was das ist, werden Sie auch noch erfahren. Ja, und wir machen heute ein bisschen einen anderen Kepler-Salon. Er nennt sich Reverse Science Café und heute werden auch Sie gefragt. Sie dürfen natürlich Fragen stellen, aber auch Sie sind heute diejenigen, die heute Fragen beantworten können. Wir probieren das einfach aus, lassen Sie sich darauf ein, schauen wir mal, wie es wird. Nun darf ich endlich alle begrüßen und ich fange an mit der Maria Pfeiffer hier. Sie ist heute meine Co-Gastgeberin, darum beginne ich auch mit ihr, sie vorzustellen. Sie ist Kuratorin im Ars Electronica Future Lab und sie betreut dort die Inhalte von künstlerischen Projekten und interaktiven Installationen und sie betreut dort auch Förderprogramme mit Art Residencies. Eines dieser Programme ist Spark, sie wird das dann noch näher erklären, was das ist. Ja, als nächstes möchte ich gerne vorstellen den Franz Fellner, ganz außen. Er leitet das zentrale Radiologieinstitut am Kepler Universitätsklinikum. Er hat an der TU München promoviert. Er hat an der Uni Erlangen habilitiert. Ja, und seit mehr als 20 Jahren beschäftigt er sich mit der Anatomie des Körpers, mit den Funktionen des Körpers, aber auch darin, wie kann man denn das, damit, wie man das visualisieren kann. Dazu gibt er internationale Vorträge und organisiert auch Fortbildungsveranstaltungen. Und eines seiner aktuellen Projekte ist die Entwicklung neuer Formen des Unterrichts und der Allgemeinbildung unter Nutzung neuer digitaler Möglichkeiten. Und eben darüber wird er uns heute erzählen. Ja, jetzt würde ich dich bitten, unsere weiteren Gäste vorzustellen.
Vielen Dank auch für die Vorstellung und auch von mir natürlich ein herzliches Willkommen. An meiner Seite Alice Reiter, Studiengangsleiterin an der FH für Gesundheitsberufe Oberösterreich für den Studiengang Radiologie-Technologie. Richtig. Neben den ganzen organisatorischen Aufgaben, die sie dort über hat, unterrichtet sie auch an der FH und hat auch einen Studenten mitgebracht, an meiner anderen Seite Daniel Schneeweiß, Student in diesem Studiengang im 6. Semester. Ich sage jetzt auch noch ganz kurz was zu dem angesprochenen Rahmen, den wir heute haben, Kooperationen über Kooperationen. Das Projekt, das EU-Projekt, warum wir da sind, heißt Sparks und es geht darum, dass die Funken, die Sparks, überspringen zwischen Forschung und Gesellschaft. Das heißt, dass einfach wirklich Wissenschaft, genauso wie es im Kepler-Salon ja schon wahnsinnig lange passiert, kommuniziert wird und ein Austausch auf Augenhöhe stattfindet. Und genau das machen wir heute. Worum es heute geht, ja, du hast ja schon sehr viel gesagt, es geht um Cinematic Rendering, um diese Technologie, die bei uns im Ars Electronica Center im Deep Space auch zu sehen ist. Vielleicht haben das ein paar von euch schon auch live miterlebt. Das Besondere daran ist, dass auch Lehrveranstaltungen dort stattfinden, in Kooperation mit der FH und mit dem Kepler Universitätsklinikum, und wo wirklich die Studenten und Studentinnen dort am Unterricht teilnehmen können. Wie das aussieht, dazu werden uns unsere Experten und Expertinnen heute mehr erzählen.
Ja, dann starten Sie gleich mal. Dann fangen wir an. Ja, gerne. Der Anatomiesaal der Zukunft mit Fragezeichen versehen. Wie sich das entwickeln wird, werden wir in den nächsten Jahren noch sehen. Auf 1,5 Jahre können wir schon zurückblicken, immerhin mit mittlerweile über 13.000 Besuchern, die die Vorstellung im Deep Space sich schon angesehen haben, auch internationale Delegationen, die sich das ansehen und überlegen, ob sie das an ihren Universitäten installieren wollen. Ein Zitat. Und vielleicht würde Sie bitten, abzuschätzen, wann ungefähr dieses Zitat ausgesprochen wurde. Bei diesem Spektakel lerne man weniger als beim Fleischer auf dem Markt. Der Mann, der das gesagt hat, hat völlig recht gehabt. Ja, sehr gut. 1500 noch genauer, bitte. Sehr, sehr gut. Kommen wir gleich dazu. 1533. Völlig richtig, genau. Da ging die Sache nämlich plötzlich los. So richtig. Bis dato war nicht viel. Noch ein Zitat, was ich habe für Sie. Ungefähr 300 Jahre später. Auch sehr richtig, auch sehr gescheit, der Mann, der das gesagt hat. Ärzte ohne Anatomie sind Maulwürfen gleich. Sie arbeiten im Dunkeln und ihre Hände Tagewerk sind Erdhügel. Ist so beim Arztberuf. Wer die Anatomie nicht kennt, hat Schwierigkeiten. Auch wenn man selber kein Chirurg wird, bei den ganzen Besprechungen, es geht laufend um Anatomie. Und nicht nur für Ärzte, auch für alle anderen Gesundheitsberufe ganz entscheidend. Aber zurück zum Ersten. Bei diesem Spektakel lerne man weniger als beim Fleischer auf dem Markt. Es war der Andreas Vesalius, der die moderne Anatomie überhaupt erst begründet hat. Ja, ganz genau. Gut ausgebildeter Mann, warum? Weil er kritisch war. Er hat nicht geglaubt, was bis dato gelehrt worden ist, aufgrund eigener Erfahrungen. Er hat nämlich in Padua schon die Möglichkeit gehabt, Sektionen vorzunehmen. Es war damals möglich, bei hingerichteten Kriminellen war es gestattet, Sektionen vorzunehmen. Und daher hatte er schon sehr gute Erfahrung in der Anatomie. Und er war entgeistert, was so getrieben worden ist im Rest von Europa bezüglich Anatomie. Er war tatsächlich der Reformer im Anatomiesaal, war ungefähr 28 Jahre alt, als er sein legendäres Werk publiziert hat über den Bau des menschlichen Körpers. Zweierlei Hinsicht historisch. Erstens, weil es der Beginn der modernen Anatomie ist. Zweitens, weil es ein wichtiges Werk auch in der Buchdruckkunst geworden ist. Was hat den Vesalius damals so auf die Palme gebracht? Was man damals gelehrt hat an Anatomie, waren die Kenntnisse von Galen. Und die waren circa schon 1500 Jahre alt. In der Antike war es nicht gestattet, Sektionen vorzunehmen. Daher waren die Kenntnisse sehr beschränkt. Nur in Alexandria, was seinerzeit Hochburg war, der Heilkunst, durfte man solche Untersuchungen durchführen, aber so richtige Erkenntnisse konnten nicht gewonnen werden. Und der Vesalius, der hat gesehen aufgrund eigener Untersuchungen, dass das so nicht stimmt. Und mit seinen revolutionären Entwicklungen wurde er, wie es den meisten so geht, gefeiert, aber auch übel beschimpft. Die traditionellen Anhänger von Galen, die waren nämlich entsetzt und sie haben sich auch über ihn beschwert. Sogar sein ehemaliger Lehrer hat seine kaiserliche Majestät angefleht, ihn schwer zu bestrafen, weil er ein Monster ist, dieses schlimme Beispiel von Ignoranz, Undankbarkeit, Anmaßung und Respektlosigkeit. Nun, der Kaiser war auch ein schlauer Mann und der gesehen, Vesalius, der ist gut, den bestrafe ich nicht, sondern mache ihn zu meinem Leibarzt, was sehr klug war vom Kaiser. Und damit kommen wir zu etwas, was damals entstand, das Theatrum Anatomicum, der Vorläufer der Seziersäle. Das geht so los, Sie sehen hier, ich glaube, das Theater von Leiden. Deswegen Theater genannt, weil es aufgebaut war im Amphitheaterstil, also halbrund bis fast kreisrund und mit mehreren Etagen, sodass man gut sehen und hören konnte. Und es ging los mit den Untersuchungen der Anatomie mit öffentlichen Obduktionen im 14. Jahrhundert. Daran nahmen teil Mitglieder der medizinischen Fakultät, Studierende und auch Mitglieder der Obrigkeit. Und diese fanden noch unter freiem Himmel statt, was höchst unbequem war, sodass man dann ab 1484 die allmählich in die Universitätsgebäude verlagert hat, um die Zuschauer nicht dem schlechten Wetter auszusetzen. Und so entstand das Theatrum Anatomicum. Vesalius war hier auch federführend. Allerdings war das nur temporär und es geht erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts los. Und aus diesen anatomischen Schaubühnen werden dann schon langsam die Anatomie-, Sezier- und Studiersäle der Universitäten. Große Vorlage war Padua, dieses Theater. So hat man dann auch alle anderen in Europa gebaut, nach diesem Vorbild. Der zweite, den wir vorhin gesehen haben, der Friedrich Tiedemann. Ärzte ohne Anatomie sind Maulwürfe, gleich sie arbeiten im Dunkeln und ihre Hände Tagewerk sind Erdhügel. Hat er völlig recht gehabt damit. Er ist aber auch sehr interessant aufgrund seiner Arbeit über die Gehirne von Negern, Europäern und Orang-Utans. Er hat festgestellt, dass sich die Gehirne der Menschen nicht unterscheiden. Und das war damals sehr wesentlich im Kampf um die Aufhebung des Sklavenhandels. Weil damals hat man noch geglaubt, dass die Gehirne sich zwischen den Rassen unterscheiden. Und das war eine sehr bemerkenswerte Leistung vom Friedrich Tiedemann. Tja, und so schauen bis heute diese Ziersäle aus. Sind junge Studierende heute unter uns, die kennen es aus eigener Erfahrung, diese Ziersäle. Dort wird fleißig gearbeitet. Und das ist bis heute so. Ein großer Sprung kam erst wieder damit, kennen Sie sicherlich die Körperwelten. Es geht jetzt in eine völlig andere Richtung. Welche Richtung, könnte ich selber nicht genau sagen, was für eine. Es ist faszinierend, es ist interessant. Der Lehrwert ist zu diskutieren, aber natürlich aufgrund der Technik schon hervorragend gemacht, muss man sagen. Und jetzt was ganz was anderes. Bisher war die ganze Anatomie dargestellt an toten Menschen. Was Sie hier sehen, schaut auch wieder aus wie Körperwelten. Der Unterschied ist, dieser Mensch lebt. Ist untersucht worden mit der Computertomographie und dargestellt dreidimensional mit einer neuen Software. Diese neue Software, genannt Cinematic Rendering, wurde vor 4 Jahren circa entwickelt in Princeton. Und ist noch im Prototypstadium, ist noch nicht für medizinische Anwendungen zugelassen, muss noch durch eine Reihe von Verfahrensprozessen durch. Aber zur Visualisierung und zu wissenschaftlichen Untersuchungen können wir sie schon verwenden. Und diese Software ist installiert im Deep Space, wo wir live Datensätze rendern können. Hier sehen Sie so Beispiele. Da eine Ganzkörpercomputertomographie, also von Hals bis zum Beckenunterrand untersucht. Und was wir hier tun können, also was völlig anderes, virtuell arbeiten, wir arbeiten zerstörungsfrei und können Kontraste verändern. Wenn Sie in der Anatomie bei der Präparierung etwas wegschneiden, ist es weg, das ist verloren. Das ist hier natürlich nicht der Fall. Wir können das jederzeit wieder zurückholen. Und auch direkt im Vergleich, Schichtmuskulatur, Inneres des Körpers. Man glaubt gar nicht alleine, wie schwierig es ist, am Anfang zu wissen, welches Organ wo ist, in welcher Höhe. Das ist natürlich hier ganz einfach nachzuvollziehen, in welcher Höhe sich unter der Muskulatur die Organe befinden. Das Studium der Luftwege zum Beispiel, Sie sehen hier den Kehlkopf, den Schildknorpel, dann unten die Trachea, Trachys, rau genannt aufgrund der verschiedenen Knorpelspangen. Hier der Brustkorb, übrigens diese leichte transparente Wölbung an der Seite, das ist das Hemd vom Patienten, was hier noch mit angeschnitten ist. Ja, ganz genau. Man sieht oben auch einen Knopf vom Hemdchen. Ja, richtig, ganz genau. Und jetzt habe ich hineingeschnitten, sodass man den knöchernen Thorax sieht, die Rippen, vorne das Brustbein, was meistens dreigliedrig ist, Schlüsselbein ist zu sehen auf der linken Seite. Gelb sieht man die Lungen, wie sie sich um das Herz herumwölben, das vorne in der Mitte liegt, direkt unter dem Brustbein, daher auch Mediastinum genannt, weil es in der Mitte liegt. Und wir können hineinschneiden. Jetzt direkt hineingeschnitten, Luftröhre, wie sie sich aufteilt, in Hauptbronchien, Lappenbronchien und sogar Segmentbronchien hier zu sehen. Sie sehen rechts den Lappenspalt auch von der rechten Lunge. Also total faszinierend. Es gab bisher auch schon Möglichkeit, 3D darzustellen, aber hatte nicht die Qualität. Die Qualität hier jetzt ist mehrere Stufen höher. Und ganz interessant ist die Geschichte, wie sie überhaupt dazu kommt. Die geht im Wesentlichen auf einen Mann zurück. Es ist in der Tat eine kurze Geschichte von Licht und Magie, von Light and Magic. Der Lukas war es nämlich. Als er Mitte der 70er Jahre seinen ersten Krieg der Sterne macht, da hatte er ja noch überhaupt keine Firma irgendwo auf der Welt zur Verfügung, die Special Effects gemacht hätte. Die gab's nicht damals. Jetzt hat er selber eine gegründet, hat sich junge, talentierte Leute geholt, die gesagt haben, geht nicht, gibt's nicht, und hat mit denen eine Firma gemacht, die gibt es heute noch, die Industrial Light and Magic. Und die haben die Qualität der Computeranimation sowas vorangetrieben in den letzten 40 Jahren. Und zwar dadurch, dass die Wege des Lichts extrem genau simuliert werden, was enorme Rechnerleistungen verlangt. Aber es ist immer realistischer geworden. Und heute, wenn man sich Filme oder Serien anschaut, wie die gerendert sind, das ist fast schon 1:1. Und genau das macht dieses Cinematic Rendering, dass es die Lichtwege so extrem genau simuliert, dass das so natürlich wirkt. Übrigens auch interessant, woran kaum wer denkt oder kaum jemand weiß, wer hat gesehen damals den zweiten Teil, das Imperium schlägt zurück. Da wird dem Luke Skywalker die rechte Hand abgeschlagen vom bösen Darth Vader, seinem Vater, und er kriegt eine Prothese. Da waren lauter junge Leute in diesem Film, die das gesehen haben. Die sind dann in die Medizintechnik gegangen, sind Wissenschaftler geworden. Und das hat die Entwicklung der Exoprothesen gepusht, dieser Film, ganz massiv. Und bis heute noch, 2016 ist wieder eine neue Prothese entwickelt worden, hat auch wieder den Namen von Luke Skywalker. Das wirkt bis heute nach, was die damals ausgelöst haben. Also die Exoprothetik ist ganz massiv gepusht worden, nicht nur die Bildgebung. Die Datenquellen, die wir verwenden, sind Untersuchungen Computertomographie und Magnetresonanztomographie. CT kennen Sie seit den 70er Jahren, wurde entwickelt von Hounsfield, übrigens von einer Schallplattenfirma. Sie kennen sicher noch EMI. Genau. Der Hounsfield war bei EMI angestellt als Radartechniker, weil EMI auch Radartechnik entwickelt hat. Und dann kam plötzlich was sehr Überraschendes. EMI schwamm im Geld aufgrund des unerwarteten Erfolgs der Beatles. Und jetzt hat die Vorstandsriege von EMI gesagt zum Hounsfield, Sie sind ein tüchtiger Mann, ab jetzt haben Sie keine Vorgaben mehr von uns, entwickeln Sie doch, was Sie wollen. Und wenn Sie fertig sind, geben Sie es uns zum Verkaufen. Natürlich haben die Beatles nur einen Teil finanziert, großer Teil kam vom Ministerium von England, aber zum Schluss war die CT geboren, Wunschtraum vom Hounsfield seit Kindheit, ein Röntgensystem zu bauen, wo man die Weichteile des menschlichen Körpers darstellen kann. Fürs Gehirn verwenden wir MR-tomografische Datensätze, weil hier die Weichteilauflösung deutlich besser ist. Ja, der Anatomiesaal der Zukunft, das haben wir jetzt 1,5 Jahre schon in Routine im Deep Space, wo wir abwechselnd zwischen 2D- und 3D-Unterricht live rendern mit Datensätzen aus allen Körperregionen. Hier blicken wir zum Beispiel in den Wirbelkanal der Lendenwirbelsäule hinein. Und das Ganze sieht man sehr realistisch 3D mit den aktiven Brillen, die dort zur Verfügung sind. Hier die Lunge, die Oberfläche und hier hineingeschnitten wieder die Aufteilung der Hauptbronchien in die Lobärbronchien und Segmentbronchien. Und die Datensätze, die wir hier verwenden für diesen Anatomiesaal, die kommen aus der ganzen Welt, die sind lizenziert, finden Sie auch die Bilder im Internet. Und mit diesen machen wir jetzt neue Anatomie mit einem völlig anderen Ansatz, Anatomie von Lebenden, die schon etwas anders ist als die Anatomie von Toten. Kurzer Eindruck, 16 mal 9 Meter ist die Projektionsfläche. Ich habe es selbst
das
gestaunt,
Besondere an dieser Methode ist sicherlich, dass es große lebende Fläche. Menschen sind, die wir sehen. Das heißt, mit dem ganzen Blut, die Blutgefäße besonders gut, auch die Muskulatur in ganz natürlichem Zustand. Der nächste Punkt, der besonders ist, in dieser Größe natürlich, auf dieser 16 mal 9 Meter Projektionsfläche. Und der Oberclou ist, dass das Ganze ganz fotorealistisch, natürlich, wie man es aus Kinofilmen mittlerweile kennt, aus der Unterhaltungsindustrie, hier hochauflösend projiziert wird und man pseudo dreidimensional die Anatomie hier betrachten kann.
Ja, und jetzt, wo das Ganze eigentlich noch im Stadium der Idee ist, haben wir das im Herbst schon in die Routine geführt und dort für die Fachhochschule Gesundheitsberufe die Einführungsanatomie, 24 Einheiten gemacht für Radiologietechnologen und für Physiotherapeuten. Sehr stark die Physiotherapeuten, auch die schon Ausgebildeten, sprechen darauf an. Da gab es schon eigene Sitzungen für die, weil natürlich für die hochinteressant ist, die knöcherne Anatomie. Ja, und über die ersten Erfahrungen wird jetzt Frau Direktor Reiter kurz noch berichten.
Dankeschön. Ja, liebes Publikum, Sie haben jetzt schon einen Ausschnitt gesehen, wie die Anatomievorlesung jetzt abläuft. Ich habe mir erlaubt, einen kurzen Rückblick zu gestalten der letzten 30 Jahre und wie sich diese Anatomieausbildung entwickelt hat. Wir, das sind die FH Gesundheitsberufe, uns gibt es seit 2010, es gibt 7 Studiengänge derzeit, 7 Bachelorstudiengänge und 2 Masterprogramme. Wichtig ist uns natürlich eine qualitativ hochwertige Ausbildung und wir wollen Lehre, Praxis und Wissenschaft bestmöglich miteinander verknüpfen. Ich habe begonnen 1987, also vor 30 Jahren. Und ich sage Ihnen auch, warum ich 1987 gewählt habe. Da habe nämlich ich meine Ausbildung begonnen. Damals noch an der Schule für den radiologisch-technischen Dienst. Die Ausbildung war damals 2 Jahre. Wir hatten 110 Einheiten, habe ich natürlich nachlesen müssen, wusste ich nicht mehr nach 30 Jahren, 110 Einheiten Anatomie und Physiologie als Vortrag von einem Radiologen vom Institut, da war Herr Professor Fellner noch nicht bei uns. Und wir waren ganz in einem normalen Klassenzimmer und es gab da noch einen Overhead-Projektor. Die jungen Herrschaften, da werden das vielleicht gar nicht mehr kennen, was das ist. Das war so ein Gerät, wo man einfach beschriebene oder gezeichnete Folien hinaufgelegt hat, weil man als Vortragender schon sehr engagiert war. Die meisten sind vorn gestanden und haben halt uns erzählt, wie halt der menschliche Körper aufgebaut ist. Was wir schon hatten, war ein Skelett zur Demonstration der Knochen. Das haben wir auch fleißig genutzt. Und das Highlight unserer Anatomieausbildung war sicherlich die Exkursion in die Pathologie, wo wir einer Obduktion beiwohnen durften. Nur da haben natürlich nicht alle davon profitiert. Die ersten 3 sind wieder umgedreht, nachdem sie die Luft in diesem Seziersaal gerochen haben. Die nächsten 3 sind nach weiteren 10 Minuten in die Knie gegangen. Und wie dann der Thorax eröffnet war, sind wieder 5 gegangen. Das heißt, das war nicht wirklich so erfolgreich. Und wurde dann auch nicht wiederholt. Es gab natürlich damals schon auch Anatomiebücher, wie Sie sich vorstellen können. Ich habe 2 Exemplare noch aus dieser Zeit und da habe ich Ihnen in diese Präsentation hineingegeben, wie das damals ausgeschaut hat. Sie sehen auf der linken Seite eine konventionelle Röntgenaufnahme von den Nasennebenhöhlen. Und auf der rechten Seite dazu, wie in dieses Röntgenbild die Strukturen hineingezeichnet wurden, mit Nummern versehen, und unten ist dann die Struktur benannt gewesen, und so haben wir halt Anatomie gelernt. Nicht sehr aufregend, und heute würde man wahrscheinlich keinen Studierenden mehr hinter dem Ofen hervorholen. Was ist jetzt passiert? Geht schon wieder? Um so Anatomie zu lernen. Das war unser Anatomiebuch in der damaligen Auflage, wirklich das Originalbuch aus meinem Besitz. Und gibt es natürlich neuere Auflagen und mittlerweile ganz andere tolle Bücher. Ja, das war so vor 30 Jahren, wie wir Anatomie gelernt haben. Den nächsten Meilenstein, den ich gewählt habe, war im Jahr 2000. Da sind wir nämlich mittlerweile nicht mehr Schule gewesen, sondern schon Akademie für den radiologisch-technischen Dienst. Die Ausbildung war dann 3 Jahre. Und wir sind im Jahr 2000 in das neue medizinische Ausbildungszentrum eingezogen. Und dort gab es was Großartiges, nämlich dort waren Beamer installiert. Und das war wirklich eine Sensation, weil jetzt konnte man diese Vorträge mit PowerPoint-Präsentationen machen, man konnte Zeichnungen einfügen und sogar Röntgenbilder einfügen, und das war dann schon ein bisschen interessanter wie diese Overhead-Folien. Das Skelett hatten wir natürlich weiterhin. Zu diesem Zeitpunkt war ich übrigens schon als Lehrende an der Akademie, und neu war dann unser Schnittbildtorso, den Sie hier rechts unten im Bild sehen. Wir mussten natürlich auch immer wieder uns weiter überlegen, wie wir denn die Anatomieausbildung vorantreiben, weil natürlich die Schnittbildverfahren massiv an Bedeutung gewonnen haben in der Medizin, und so mussten wir natürlich auch in diese Richtung ausbilden. Bei der Literatur gab es auch bessere Bücher dann natürlich. Wir hatten eine kleine Sammlung an Anatomieatlanten in Farbe natürlich, vorrätig an der Akademie. Und was ganz Besonderes war und was zu Beginn sehr gut angekommen ist bei den Studierenden, waren digitale interaktive Lernprogramme wie der Voxelman. Da konnte man das Organ ein bisschen herumdrehen, von allen Seiten anschauen, man konnte den Verlauf von Gefäßen sich anschauen. Das war schon etwas spannender. Aber es wird noch besser. 2010, ich habe schon erwähnt, wurden die Akademien zur Fachhochschule. Sie sehen, die Einheiten werden jetzt nicht mehr in Einheiten angegeben, sondern in sogenannten Semesterwochenstunden. Ich habe es für Sie umgerechnet, es sind in etwa 85 Einheiten. Das ist jetzt ein bisschen weniger wie zu Akademiezeiten, aber es hat sich auch die Art des Lernens verändert. Es wird auf den Selbstlernanteil großer Wert gelegt, und die Studierenden sind aufgefordert, auch selbst Studium zu betreiben. Und auch unsere PowerPoint-Folien wurden etwas attraktiver, dank Professor Fellner, der dann, ich glaube es war 2011 oder 2012, begonnen hat, die Anatomievorlesung zu übernehmen. Er hat immer wieder versucht, diese Präsentationen möglichst anschaulich zu machen, und hat neuere Illustrationen gefunden und hat sich auch viel beschäftigt mit einer bestimmten Software, mit Visible Body. Sie sehen ganz rechts das Gehirn mit dieser Software, und da konnte man auch schon einiges anstellen, und die Studierenden waren dann auch schon etwas interessierter, und wir hatten bessere Evaluierungsergebnisse, weil das war auch immer so eine Sache bei der Anatomie, so viel Stoff und so wenig Zeit und so viel Lernen, das waren so immer die Ergebnisse. Und natürlich haben wir auch die bereits erwähnten Körperwelten von Professor Hagen in Anspruch genommen. Die waren zu der Zeit einmal in Linz in der Tabakfabrik. Und dort haben wir natürlich auch unsere Studierenden hingebracht, damit sie sich den menschlichen Körper etwas besser vorstellen können. Und worauf wir auch besonders stolz sind, ist unser Lehrarchiv. Was ist das Lehrarchiv? Da werden Patienten Bilddaten anonymisiert natürlich an uns geschickt, und wir können die dann im Unterricht verwenden, können darauf Pathologien sehen, und die Studierenden können es natürlich auch verwenden zum Selbststudium, das sie ja massiv betreiben müssen in der Fachhochschule. Ja, das, wenn man sich die Grafiken so anschaut, das war schon etwas netter, Und endlich 2016, im Wintersemester 16/17, sind wir dann in den Deep Space eingezogen. Und Sie sehen hier bei diesen beiden Bildern, das war diese Vorlesung im Oktober, wo unsere Studierenden, also Physiotherapeuten und Radiologietechnologen, zum ersten Mal in den Genuss dieser Bilder kamen. Und Sie haben es in Professor Fellners Präsentation schon gesehen. Die Bilder sind wirklich sehr beeindruckend. Und Studierende haben so wirklich das Gefühl, sie sitzen mitten im Körper drinnen und können genau die Strukturen erkennen, können die Relationen erkennen, wo liegt der Magen in Relation zur Leber und wo ist die Bauchspeicheldrüse. Man kann sich das wirklich dann sehr gut vorstellen. Und das Ganze untermauert natürlich perfekt unser didaktisches Konzept. Ich habe hier nur einige Schlagworte aufgelistet, die uns wichtig sind an der FH Gesundheitsberufe. Die Handlungsorientierung ist da so ein Thema und der stufenweise Kompetenzaufbau. Und man weiß ja natürlich, dass je realistischer ich etwas in der Theorie zeige, umso besser wird es dann in der Praxis erkannt und angewandt. Und die berufliche Anwendbarkeit in der Praxis ist natürlich ein Riesenthema für uns. Ja, und ich habe nicht umsonst einen Studierenden mitgebracht. Der wird Ihnen jetzt über die Ergebnisse unserer Evaluierungen ein bisschen was sagen.
Ja, dann darf ich auch einen schönen guten Abend wünschen. Ich darf Ihnen sagen, an den ganzen FHs und Unis wird natürlich, um die Qualität von Lehrveranstaltungen zu überprüfen, Evaluierungen durchgeführt, nicht nur bei uns, auch an anderen Fachhochschulen. Und welcher Student hat eigentlich Zeit, solche Evaluierungen zu machen, beziehungsweise Lust und Laune? Das hält sich alles sehr in Grenzen, aber ich irgendwann im diesen Jahres wurde ich ins Büro von Frau Reiter geschickt und auf einmal hieß es, wir haben extrem hohe Evaluierungsraten bei den Vorlesungen von Herrn Professor Fellner, sehr positiv, sehr, also wenn sich schon ein Student oder wenn sich so viele Studenten so gut evaluieren auch noch, dann muss diese Vorlesung einzigartig sein. Ich konnte beide Aspekte beurteilen, beziehungsweise beide Aspekte konnte ich sehen, weil 2016 habe ich auch die ganzen Vorlesungen mir anschauen können, durfte aber auch in den Genuss kommen, die 2D-Vorlesungen mir anzuhören. Und wie Sie sehen, es ist ein roter Faden im positiven Bereich, also von sehr guten Vorlesungen. Das sind jetzt hier nur 4 aufgelistet. Wir können zeigen, wir haben hier zum Beispiel Originalzitate, das sind von allen Studiengängen Radiologie, Technologie, Physiotherapie mal zusammengefasst. Sehr gute Vorlesung, sehr interessant. Der Unterricht bei Herr Professor Fellner wurde durch die Möglichkeit im AEC besonders interessant. Also man hat sich gefreut, das war immer ein bestimmter Tag, wo man in diesen Anatomiesaal gegangen ist und die Studierenden haben sich schon gefreut auf die Vorlesung und das muss man erstmal schaffen. Also wirklich, das muss man sagen. Also das ist es ist so. Stereotypische Studenten. genau. Und es wird natürlich empfohlen, auch dies für die nächsten Jahrgänge beizubehalten. Das kann man immer wieder lesen und das ist definitiv eine einzigartige Möglichkeit, die uns hier geboten wird und das muss man sehr und das wissen wir zumindest laut den Evaluierungen sehr zu schätzen. Ja, kurz.
Okay, dann sage ich mal vielen herzlichen Dank für diesen Einblick. In der kurzen Zeit ist gar nicht viel mehr möglich, aber es ist jetzt die Möglichkeit, danach zu fragen, eigene Gedanken einzubringen und da weiter in die Tiefe zu kommen. Gibt's schon jemanden? Gut, wir müssen das jetzt schaffen.
Okay. Vielen Dank für diesen Vortrag. Ich hätte eine Frage, und zwar, was macht es mit der Medizin oder mit den Menschen, die jetzt in den Gesundheitsberufen arbeiten möchten, wenn die jetzt mehr wissen oder das viel besser erkennen, wie das alles aufgebaut ist. Was macht das eigentlich mit der Qualität oder werden wir dann alle noch schneller gesünder oder was kann man sich da vorstellen?
Ja, es ist erst einmal viel einfacher. Nehmen wir zum Beispiel die Radiologietechnologinnen. Die machen die Untersuchungen. Die machen die Röntgenaufnahmen, Computertomographie-Untersuchungen, MR-Untersuchungen. Und da geht es schon mal los, die Patienten richtig zu lagern, richtig die Untersuchung einzuzeichnen. Dafür muss man die Anatomie gut kennen. Das heißt, sie haben einen Qualitätszugewinn sicherlich, weil die Untersuchungen sehr gut gemacht werden. Die werden auch bisher schon sehr gut gemacht. Aber jetzt tun die sich halt noch leichter, weil sie die Anatomie sehr gut kennen und den Aufwand entsprechend etwas reduzieren können, auch zeitlich. Und natürlich, mit den Jahren wächst die Erfahrung. Und wer die Anatomie gut kennt, dem fällt dann auch auf, wenn da etwas ist, was nicht normal ist. Und von daher hat es multiple Auswirkungen, gute Anatomie.
Also kann man sagen, wie der Detektiv, der findet schneller den Täter, so gesehen.
Sie haben völlig recht. Die medizinische Diagnostik ist nichts anderes als Sherlock Holmes. Sie haben völlig recht, ja.
So, ich würde erstmal gerne sagen, ich war schon im AIC. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 Mal ihre, sag ich, den Körpern, diese Körperwelten kennengelernt. Was ich nicht wusste, und das war mir jetzt gar nicht so klar, sonst wäre ich bestimmt schon mal gekommen, ist das richtig, man darf daran als Außenstehender teilnehmen an den Vorlesungen.
Es gibt öffentliche Vorlesungen,
es ganz genau. Es gibt Open Lectures.
Von der FH.
Okay, und weil jetzt im neuen Programm steht auch was drin und dann habe ich immer gedacht, darf man da jetzt hin, darf man nicht dahin? Man darf dahin.
Man darf dahin, ja.
Okay, also wenn ich Zeit habe, werden Sie mich dann öfter jetzt sehen.
Danke. Dann werden, aber dann werden auch Sie abgefragt, ja. Das ist das eine.
Prettl, Wolfgang. Ist Ihnen der Name Prettl vielleicht bekannt, falls Sie am AKH tätig gewesen
sind? Ich kenne den Begriff nur ein Prettl, das heißt bei Rotary nicht länger als 20 Minuten bitte? Sprechen zu dürfen.
Gut, also der Kern meiner Frage ist folgender. Sind die Verstorbenen für die Anatomie überhaupt noch besonders interessant, bei den Fortschritten, von denen wir vorhin gehört haben? Vor kurzem konnte man seinen Leichnam noch zu den Kosten der Überführung in die Anatomie zur Verfügung stellen. Ist das nach wie vor der Fall? Und wenn ja, wie hoch sind diese Überführungskosten von Leonding nach Linz?
Für letztere Frage bin ich zu wenig Experte, muss ich zugeben. Wie die Kosten sind, weiß ich nicht. Aber der erste Teil der Frage, ich wusste, dass diese Frage kommen wird. Und diese Frage zu beantworten, sie ist leicht gestellt, aber sie zu beantworten ist nicht leicht. Es wird die Leichenanatomie noch ewig geben, bin ich überzeugt. Wie sinnvoll das ist, ist eine andere Frage. Weil wenn wir aufrichtig sind, es ist natürlich herrlich, was praktisch machen zu können und tolle Geschichte und so weiter. Man muss sich aber auch bewusst sein, wie viel Information kommt da jetzt dabei raus bei diesem Sezieren. Natürlich, finde ich, muss man es machen, weil nicht umsonst kommt unser Wort begreifen von greifen. Die Frage ist, wie sinnvoll ist die zeitliche Korrelation? Wie viel Prozent an der Leiche noch arbeiten? Wie viel Prozent Anatomieatlas studieren? Mittlerweile vorwiegend auch schon online, digital. Wie viel 3D, virtuelle Realität? Eines muss ich sagen, ich habe studiert, Medizin 1985 angefangen. Und wir hatten in Regensburg die ersten 2 Semester. 4 Stunden pro Tag im Seziersaal. Und alle, die schon etwas älter sind, sagen, über 90% der Anatomie haben wir aus den Atlanten gelernt. Ist einfach so. Und die Frage ist, es wird dieses Sezieren noch immer geben. Ich bin auch der Überzeugung, dass es notwendig ist, weil man muss es mal begriffen haben, das gehört unbedingt dazu. Gut überlegen sollte man, wie viel Zeit man dann noch investieren muss. Auch nicht zu vergessen, dass das natürlich auch finanziell sehr, sehr aufwendig ist für die Universitäten, für die öffentliche Hand, während das da sehr, sehr günstig ist finanziell. Wenn es dann mal kommen sollte, wird es sicher überschaubar sein und der Informationsgewinn wird wesentlich mehr sein. Weil es geht schon los, ich sage immer, das beste Beispiel sind die Blutgefäße. Das Blut ist weg, da pulsiert nichts mehr. Die kleinen Gefäße sind beim Sezieren schlecht zu sehen, während hier sieht man sie hervorragend, bis in kleinste Gefäße zum Teil. Also Sie haben völlig recht, wir sollten überlegen, wie in Zukunft der Prozentsatz sein sollte. Wie viel virtuell, wie viel an der Leiche, aber es wird sicher noch auch in Zukunft an der Leiche die Anatomie geben. Hundertprozentig und auch gut so. Bitte schön.
Also vielleicht zur Ergänzung, in Wien ist es tatsächlich bereits kostenpflichtig geworden, wenn man sich die Anatomie zur Verfügung stellt. Nochmals ergänzend gesagt, ist schon seit Jahren so. Früher war das tatsächlich sozusagen mehr oder minder so kostenfrei. Ja. Also ich habe natürlich, muss ich ergänzen, fast ein Jahrzehnt früher Sie studiert, Medizin studiert, und habe also auch mehr Zeit eigentlich sozusagen hier in den Anatomiebüchern verbracht als an der Leiche, wobei natürlich dieses Erlebnis der Obduktion und der Erlebnis der Unmittelbarkeit war natürlich schon sehr spektakulär, aber es war sehr schwierig. Also mir ist es gelungen, ich habe also den Plexus, man kann Nerv einfach weggeputzt, weil ich gar nicht erkannt habe, auf Deutsch gesagt nicht. Es ist oft sehr schwierig, weil das ganz anders ausschaut als hier vielleicht bei den radiologischen Methoden. Was aber bei uns nicht war, aber was wirklich später im Leben essentiell war, Schnittbilder. Es gab bei uns keine Schnittbilder. Und jeder Arzt sticht irgendwo rein und hat eigentlich keine Ahnung, wo stehe ich da hin. Das haben wir in der Anatomie nie gelernt. Wir haben gelernt, wo beginnt der Muskel, wo endet er. Aber diese Methoden der heutigen Anatomie sind nicht nur zeitgemäß fantastisch und motivierend für jede Generation, sondern natürlich ermöglichen Einblicke und auch realistische Vorgänge im ärztlichen Handeln. Deswegen kann man sowas nur begrüßen und Kompliment sagen.
Sie haben sich schon gemeldet, das habe ich noch nicht bekommen. Aber wie aber gesagt, es gibt ja heute auch die Möglichkeit der Fragen der Experten an das Publikum und damit möchten wir jetzt einfach mal anfangen und das mal ausprobieren. Eine Frage, die sich uns heraus stellt, ist, was macht gute Lehre eigentlich aus? Also wann hat man das Gefühl, wir haben jetzt vorhin eigentlich alle recht gelacht über diese Aussage, dass sich da ausnahmsweise Studenten mal drauf freuen auf die Vorlesung. Das ist ja eigentlich sehr bedenklich, wenn man sich so überlegt. Man macht ja eigentlich eine Ausbildung und das soll ja auch viel Positives da sein, wenn auch nicht alles super spannend ist. Aber es ist ja ein Zeichen. Und die Frage ist jetzt, entweder, wenn Sie jetzt gerade selber noch in der Ausbildung sind, was sind so die Dinge, wo Sie sagen, okay, da lerne ich wirklich was davon, aber auch eben jeder von uns war mal in der Schule, hat mehr oder weniger erfolgreich was vermittelt bekommen. Was waren denn so aus Ihrer Erfahrung die Dinge, die wirklich sich gehalten haben, die was gebracht haben, wo man was gelernt haben, wo man vielleicht auch Spaß dran gehabt hat, das darf ja auch sein, oder? Und was haben Sie so, ja, was sind also Ihre Gedanken dazu? Ein bisschen wirken lassen, aber jederzeit.
Die anderen Fragen machen wir noch.
Also was mir immer gefallen hat, ist eigentlich, wenn jemand von was spricht, was ihn begeistert. Weil dann ist es so ein bisschen magisch oder ein bisschen ein Funke, der einfach überspringt. Der muss nicht, also ist anstrengend, ja genau, und dann muss das nicht dann trocken erklären, sondern da ist ein Impact dahinter und das vermittelt sich viel besser. Und natürlich braucht es Begeisterung fürs Vermitteln, weil es gibt immer dieses Beispiel, ein guter Mathematiker ist kein guter Mathematiklehrer gleichzeitig. Das muss er dann noch anders machen und braucht andere Fertigkeiten. Ja, und natürlich ist mir wichtig, dass er weiß, wovon er spricht.
Genau. Das war das Problem vom Vesalius. Das hat den Vesalius in den Wahnsinn getrieben, wie er gesehen hat. Das war ja so, die öffentlichen Sektionen haben so stattgefunden. Das war das Setting wie auch an den Universitäten. Es war ein Holzpodest, damit der, der unterrichtet hat, etwas erhöht war über den anderen, die auch so da gesessen sind im Freien. In den Hörsälen der Unis war es genauso. Und auf diesem Podest, da war ein Stuhl. Und auf den hat sich der Professor hingesetzt. Und deswegen hieß das Lehrstuhl. Wir verwenden den Begriff bis heute noch. Das war der Stuhl auf einem Holzpodest, wo der Professor gesessen ist. Und damals, können Sie sich vorstellen, da gab es Skripten sowieso nicht, aber auch keine Bücher. Wenn wir so schauen, 1500, 1600, 1700. Es haben nur die Universitäten Bücher gehabt und reiche Leute. Was hat der Professor gemacht? Er hat vorgelesen von seinem Stuhl aus. Vorlesung, ja, ganz genau. Lehrstuhl und Vorlesung kommt daher. Entweder aus dem Buch, das er selber verfasst hat, oder von Büchern anderen, hat er einfach vorgelesen. Jetzt hat der damals bei der öffentlichen Sektion vorgelesen aus dem Galen, was zum größten Teil grober Unfug war, auch anatomisch. Und unten war dann an der Leiche irgendein Bader und Chirurg, der dann mit einem Stock gezeigt hat, was der da oben vorgelesen hat. Problem war, beide kannten sich nicht aus. Der Bader nicht und der Professor nicht, weil es war grober Unfug. Woher wusste Vesalius das, dass die da groben Unfug erzählen, wenn die Galen vorlesen? Weil er schon Anatomie studiert hat. Und er gewusst hat, das ist kompletter Schwachsinn. Bis er draufgekommen ist, der Galen hat schon recht gehabt. Er hat die Anatomie von Tieren beschrieben. Katzen, Hunden, Schweinen. Nachdem die in der Antike keine Leichen sezieren durften, haben die Tiere seziert und diese Anatomiekenntnisse verbreitet.
Eine Frage dazu, was mir vorhin auch schon eingefallen ist, weil im Grunde der Herr Da Vinci das schon Jahrhunderte früher eigentlich schon alles gewusst hat oder auch an Leichen, die er ausgegraben hat und seziert hat, illegalerweise natürlich, und auch hat große Bücher verfasst. Hat das, hängt das irgendwie zusammen, diesen Herrn Vallée?
Vesalius.
Vesalius, hat er das bemerkt und hat das dann ergänzt, nochmal mit neueren Erkenntnissen?
Nein, es ging schon früher los, muss man sagen. Schon vor der Zeit von Vesalius an vereinzelten Universitäten. Es gab ein paar Universitäten, wo man das betrieben hat. Es war nicht mehr so restriktiv wie noch in der Antike. Und es war auch eine italienische Universität, wo der Vesalius ausgebildet wurde. Aber er hat das dann so richtig systematisch exzessiv betrieben, was man bis zu ihm so nicht gemacht hat. Und unter Da Vinci, vermute ich, hat es halt auch gemacht, neben den ganz vielen anderen Dingen, die er noch gemacht hat. Und Vesalius hat sein ganzes, der war 28 Jahre, als er die Bücher rausgegeben hat, sein ganzes Leben darauf verwendet.
Bitte. Muss man oder kann man vielleicht Beziehungen ausnützen, sofern man solche hat, als Sohn eines Universitätsdozenten für Pathologie? Mein Vater hat diesen akademischen Grad Ende der 40er Jahre in Graz erworben und wurde 1952 an das AKH Linz eingeladen, hat die Einladung angenommen, bis 1979 ungefähr ausgeübt. Er ist relativ bald nach seiner Pensionierung an einer Herz-Lungen-Insuffizienz gestorben. Das war eigentlich seinen unmittelbaren Verwandten nicht so drastisch bekannt. Aber sein Nachfolger, Herr Professor Lederer, der hat ihn überhaupt nur um ein Jahr überlebt, weil damals vielleicht die Bauchspeicheldrüse noch nicht so wissenschaftlich erforscht gewesen ist, wie das die Geräte von heute bewirken können. Und ich möchte noch erwähnen, dass ich vor circa 3 Jahren gehört habe, man kann sich von Freilassing an die Prosektur von München sogar umsonst überführen lassen, von Salzburg aber nicht. Da muss man schon die Kosten dafür berappen. Und ob es in Salzburg eine eigene Anatomie haben, ja, werden Sie besser wissen als ich vielleicht.
Salzburg hat eine, ja. Eine sehr gute sogar.
Also man wird nicht von Salzburg nach Linz geführt. Und zu den Formalitäten, die man da abzuwickeln hat, hätte ich noch die Frage, erfordert das einen Notariatsakt oder eine Art Patientenverfügung vor einem Rechtsanwalt? Weil wer sonst soll sich auf das berufen können, außer der Patient, allerdings zu einem Zeitpunkt, wo er schon tot ist?
Da muss ich gestehen.
Können wir das jetzt beantworten oder müssen wir das?
Muss ich gestehen, die Frage kann ich nicht beantworten. Da müssen wir einen Anatomen fragen. Also da müssen Sie jemanden kontaktieren aus Graz, Salzburg, Innsbruck oder Wien, weil wir arbeiten ja mit Datensätzen von Lebenden. Also das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Das entzieht sich meiner Kenntnis.
Okay, danke schön.
Bitte schön.
Also ich möchte auf die Frage zurückkommen. Vorerst wollte ich nur sagen, ich bin absoluter Anatomie-Laie. Ich habe den Medicus gelesen. Zweimal. Aber was macht Lehre aus? Da ist schon gekommen, die Begeisterung natürlich, die Begeisterung des Lehrers. Ich habe eine technische Ausbildung und da war auch immer das Erfolgserlebnis als Schüler oder als Student ganz wichtig, wenn man im Labor gewesen ist und dann was ausprobiert hat und dann gesehen hat, ja, so funktioniert das, dann war das eine Riesengaudi. Und gibt es das bei der Anatomie auch? Oder wie?
Nun,
das gibt's, oder?
Ich weise wieder darauf hin, dass ich jetzt nicht für die konventionelle Anatomie sprechen kann, aber für diese Anatomie an Lebenden und mit Datensätzen, selbstverständlich gibt's die. Zum Beispiel, wenn wir über das Gehirn sprechen, da gibt es ganz hochinteressante Zentren im Gehirn. Wenn man sich mit diesen befasst, löst das regelmäßig Heiterkeit aus. Ich möchte jetzt nicht sagen, was das ist, um denen, die sich das noch ansehen werden, nicht vorzugreifen. Auf alle Fälle, ja, ja, ist zum Teil durchaus auch unterhaltsam. Was sehr interessant ist, wenn ich das noch anfügen darf, wenn man so die Bilder gesehen hat wie vorhin den Kopf, man muss sich jetzt von der Vorstellung verabschieden. Bisher denken immer alle unwillkürlich, wenn man einen Menschen so sieht, dann ist der tot. Das ist jetzt nicht mehr. Weil wir sehen jetzt Anatomie am Lebenden und es ist so, wie wir aussehen unter der Haut. Und sehr naturgetreu. Und übrigens schauen wir da alle gleich aus. Wir unterscheiden uns äußerlich von der Körpergröße, vom Volumen, von der Haartracht und ein paar solchen Dingen. Aber so innen drin sind wir alle sehr identisch von der Anatomie her. Da sind kaum mehr Unterschiede zu sehen. Und von daher ist das durchaus hochinteressant und kann auch sehr unterhaltsam sein, ja?
Und das positive Erfolgserlebnis ist definitiv für einen Studenten eine gute Note, würde ich mal sagen.
Naja, und auch dann im Praktikum, wenn Sie bei den Schnittbildern definitiv sitzen und ja, Organe finden und ja, das ist dann natürlich schon.
Aber was mich fasziniert ist, weil es kam jetzt doch sehr deutlich, es hängt ab von der Begeisterung des Lehrenden. Es ist sehr interessant, deswegen zu überlegen, weil ja jetzt sehr stark auch gepusht wird auf allen Hochschulen in Richtung elektronische Module. Dass man sich nur mehr am Computer dann die PowerPoint mit Ton anhört oder eine mitgefilmte Vorlesung. Und da würde mich auch interessieren, was die jungen Studierenden davon halten, dass es in Zukunft mehr in Richtung elektronische Module gehen soll.
Also, ja, gut. Ich finde die Vorlesung sehr wichtig. Ich muss sagen, wie Sie jetzt hier an der JKU sind, bei uns an der neuen Fakultät, es ist phänomenal, es ist sehr gut besucht immer. Also wir sind fast immer relativ vollzählig, weil sie die Vorlesungen sehr interaktiv gestaltet sind, sehr gut gemacht sind. Und ich möchte die Vorlesungen nicht missen. Es ist ja auch so ein bisschen so, was Soziales auch dabei. Es ist ja so ein bisschen so, Leute kennenlernen, mit Leuten was unternehmen. Das gehört ja auch mit dazu. Also ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn jetzt die Studierenden immer nur zu Hause sitzen am Computer. Es ist vielleicht gemütlicher, wenn man keine Bett liegen und sich die Vorlesung anhören. Ob es jetzt wirklich besser ist? Gute Frage. Ich glaube nicht.
Ja, aber ist wichtig.
Also so. Ich prinzipiell, ich bin näher, sind alle Studenten immer auf der JKU, finde prinzipiell auch, dass der medizinische Beruf ja eigentlich Kontakt mit anderen Menschen sein sollte. Und wenn jetzt alles elektronisch ist und man eigentlich nur mehr zu Hause in seinem Zimmer sitzt und keinen wirklichen Kontakt mehr hat, weiß ich nicht, ob das dann nicht in die doch falsche Richtung vielleicht da geht. Weil eben der soziale Kontakt, den man doch miteinander auch pflegt, der da dann irgendwie, den man eigentlich fast verdrängt. Und das ist
nicht förderlich. Ja. Auch sehr interessant, so wie bei euch in Gruppen 30 bis 40. Es geht aber auch mit einem Hörsaal in Erlangen mit 300 Studenten, dass es immer noch interaktiv ist und eine gewisse Atmosphäre herrscht, wie Sie jetzt ansprechen. Ja.
Also ich kenne beide Seiten. Einmal, sage ich mal, als Schülerin oder Auszubildende und andererseits habe ich auch unterrichtet. Und was mich als Schülerin begeistert hat, ist immer, wenn, Sie haben es eben gesagt, schon engagierte Lehrer sind. Also wir hatten einen Lehrer, der damals in den 70er Jahren anfing, sozusagen uns aufzuklären, ja. Also wirklich, er hat Kondome mitgebracht. Also dieses ist jetzt einfach so ein Beispiel, was ja so zu sagen nicht üblich war, ja. So diese 68er-Generation und plötzlich kommt jemand, der dann etwas verschrien war, auch in der Schule, aber der hat wenigstens, der hat auch mit Drogen, ja, der hat uns dann aufgeklärt, weil bei mir auf der Schule waren halt die Kinder vom Bahnhof Zoo. Und in dem Moment war sozusagen auch das Thema sehr aktuell und der hat wirklich uns die Sachen mit, also nicht mit Drogen, sondern einfach mal gesagt, wie ist die Zusammensetzung, was passiert, was heißt dies und das. Und ich selbst habe zum Beispiel, wenn ich unterrichtet habe, auch die Schüler und Schülerinnen immer sozusagen nach außen geführt. Also wenn ich was ein Thema hatte, habe ich versucht, das nochmal praktisch irgendwo aktiv den zu erklären, beziehungsweise entweder Museum oder irgendwo hingefahren, gesagt so, und jetzt gucken wir uns das und das halt an, dass ihr es auch versteht. Und das finde ich wichtig. Und das, so wie Sie sagen, es gibt Lehrer, die machen ihr Schema F und sagen, weiß ich was, keine Überstunde, bin jetzt im Lehrerzimmer aus und kein Gespräch und so. Und für mich ist auch das als Schülerin gewesen, dass wenn man einen Lehrer braucht oder eine Lehrerin, dass die dann da waren. Und man konnte auch nochmal nach dem Unterricht nachfragen. Und das finde ich auch wichtig. Also das macht dann Spaß, wenn ein Lehrer dann sagt, ja klar, du kannst ans Lehrerzimmer klopfen und sagen, wenn du das und das im Unterricht nicht verstanden hast, dann erkläre ich dir das auch gerne nochmal. Ja? Oder wir setzen uns nochmal zusammen. Und das finde ich wichtig. Und gerade in der heutigen digitalisierten Zeit, ja, wo wirklich nur noch jeder vorm Computer sitzt, finde ich diese, was ihr drüben gesagt habt jetzt, diese menschliche Ebene, die geht einfach verloren, dass man einfach mal sieht, nicht nur lehren und lernen, sondern auch, was steckt dahinter? Wie geht's euch eigentlich? Ja? Habt ihr noch andere Probleme? Das ist nämlich auch wichtig, wenn man eine Ausbildung macht oder ein Studium. Was ist los? Ja, es gibt die finanziellen und andere Probleme, wo dann plötzlich, ja, das gehört auch dazu. Danke.
Vielen Dank. Genau, okay, dann geht's weiter.
Also wenn ich mich so erinnere an meine Anatomie-Vorlesungen, so war es ja eigentlich dieser Reiz des Neuen natürlich, nicht? War wunderbar und diese ganzen Dinge, wie sie ausschauen, wie sie funktionieren, das hat mich alles erinnert an diese Multimedia-Dingen. Aber was für mich wahnsinnig wichtig war, und ich denke nicht nur für mich, weil bei uns war immer die Anatomie-Hörsäule voll, wegen des Vortragenden, denn die Medizin war für uns eine Fremdsprache. Die gesamten Muskeln, nicht nur Muskelnamen, Organnamen und so weiter, das war für uns wie eine neue Welt. Aber der Vortrager hat uns sozusagen mit dauernden Anekdoten, mit Witzchen eigentlich immer so diese Hürde genommen, diesen Widerstand genommen, sich anzueignen, plötzlich sozusagen eine neue Sprache der Medizin, der Anatomie. Und ich glaube, aus diesem Grund ist letztendlich ein Vortragender sozusagen elementar, trotz dieser Multimedienmöglichkeiten, um hier einfach, ach, ich komme nicht weiter, dieses Gefühl endlich, es ist gar nicht so schwierig, es ist gar nicht so kompliziert, einfach die Leute näher und heranzubringen, ohne das nicht dauernd zu sagen, Widerstände, die man ja selbst hat, vor dem Neuen zu entwickeln. Also deswegen glaube ich, ist der Vortrag noch immer so ein essentieller, zentraler Bestandteil, so sehr heute alle Möglichkeiten der Medien die Motivation sicherlich deutlich heben können.
Dankeschön. Das war jetzt schon eine ganze Menge, glaube ich, schon viel gesammelt. Nochmal zurück zu dem eigentlichen Thema, also dass man die Lehre ja wirklich in einen Deep Space zum Beispiel verlagert, am lebenden Menschen die Anatomie zeigt. Ich glaube, wir haben schon viele Vorteile gehört, aber was können auch Nachteile darin sein? Das ist jetzt eine Frage wieder an alle, aber auch an Sie da heraus. Also das gilt jetzt für alle.
Ja, ich weiß nicht, ich hätte noch mal eine Frage bezüglich im Seziersaal. Also ich kann jetzt nur von uns reden, wir waren jetzt hier in Graz. Und ich bin natürlich dem auch positiv aufgeschlossen, dieser virtuellen Anatomie. Aber meine Frage ist, im Seziersaal kann man doch immer hineingehen und wieder was nachschauen. Und da wollte ich mich jetzt fragen, gibt es da jetzt bei diesen Deep Space oder überhaupt bei diesen Programmen eine Möglichkeit, dass man die vielleicht auch von zu Hause aus oder irgendwo benutzt, wenn man nochmal eine Frage hat, dass man da wirklich nochmal oder einfach was nicht versteht, nochmal das nachschauen kann? Ist da was geplant oder diesbezüglich oder derweil noch nicht?
Ja, jetzt muss man sagen, das war ja ursprünglich mal einfach so gemacht, aber jetzt schaut so aus, als würde das weiterverfolgt werden in den nächsten Jahren und auch andernorts möglicherweise wo stattfinden. Und dann werden natürlich Module entwickelt werden. Und es könnte auch sein, dass Module zum Selbststudium dann entwickelt werden. Wobei, bis es soweit ist, das wird noch Jahre dauern. Aber natürlich die Programme wie jetzt Visible Body kann man diesbezüglich so einsetzen. Keine Frage.
Mich würde interessieren, ob das jetzt durch Prothesen oder Implantate durchs Kind oder das rundherum, dass man die rundherum zur Diagnostik dann auch mal verwendet wird. Und ob das irgendeine Belastung für den Körper ist? Die zweite Frage,
reine Nachverarbeitungstechnik ist keine Belastung für den Körper. Es müssen die Menschen nicht speziell untersucht werden. Wir nehmen ganz normale Standarduntersuchungen. Es ist also jetzt nicht so, dass man aufwendig untersuchen müsste und jetzt die Strahlenbelastung höher wäre. Überhaupt nicht. Es sind ganz normale Standarduntersuchungen und das ist reine Nachverarbeitung. Also ist überhaupt nicht schädlich. Und erste Frage, Prothesen. Ist auch dort lokalisiert bei der Messtechnik, nicht bei der Nachverarbeitung. Artefakte in der Computertomographie, Artefakte in der Magnetresonanztomographie, da kommt auch die Nachverarbeitungsmethode nicht drüber, weil sie verwendet diese Daten. Das heißt, die Limitation liegt im Bereich der Messtechniken CT und MR. Dass jetzt diese Probleme weg wären durch diese neue Nachverarbeitung, sicher nicht. Bitteschön.
Ich habe jetzt vielleicht mehr nochmal einen Kommentar als eine Frage direkt. Also ich erinnere mich zurück, wie wir den großen Zirkus gehabt haben. Es war für mich zumindest, ich weiß nicht, ob ich da für alle spreche, wie wir das erste Mal einen leblosen Menschen vor uns gehabt haben, war das schon eine Herausforderung, den irgendwie wirklich anzugreifen, muss ich jetzt einmal sagen. Und ich muss nochmal sagen, ich bin dem positiv gegenübergestellt, ich will das jetzt gar nicht so sagen, aber ich glaube, dass das vielleicht fehlen könnte, dass man da wirklich nur mal, wenn wirklich einen leblosen Körper berührt, was vielleicht bei dieser virtuellen Seite eventuell fehlen könnte.
Ja. Drum, da muss man jetzt differenzieren, wenn man annehmen würde, dass man in Zukunft nur mehr virtuell macht. Ja. Ganz genau. Aber gut, dass Sie es ansprechen, weil es gibt Leute, die sind durchaus sogar älter als ich, bitte, die ganz massiv propagieren, nur mehr virtuell in Zukunft. Da gibt es natürlich manche, die kommen eher von der, sagen wir so, Kostenseite, denen wäre es ganz recht, weil es deutlich billiger ist. Dann gibt es aber auch andere Kollegen, die sagen, ja bitte, das ist es, das brauchen wir alles nicht mehr. Und diese Einschätzung habe ich nie geteilt. Weil ich erinnere mich selber an meinen Sezikus, gut, die anderen erinnern sich auch, aber diese Einschätzung habe ich nie geteilt, dass man jetzt diese Methode des Leichensezierens aufgibt, überhaupt nicht. Also da, das bin ich ganz genau der Ansicht. Wirklich, man muss irgendwann mal austarieren, wie viel Prozent braucht man noch und wie viel Prozent ist das andere. Aber das ist ganz wichtig, ja, das heißt im Deutschen begreifen, nicht umsonst, ja.
Man muss auch sagen, dass wir als Gesundheitsberufe ja keinen Sezierkurs haben und für uns dies auch nochmal ein... Das sind jetzt
die Medizinstudenten.
Genau, das ja. ist jetzt mal...
Jetzt muss man dazu sagen, das sind dann Berufe, genau. Alle, die haben niemals die Möglichkeit, Leichen zu sezieren. Die haben das gehabt, was Frau Direktor vorhin ausgeführt hat. Das war bisher das Maximum.
Genau.
Das ist ja gerade die virtuelle Anatomie oder den virtuellen Sezierkurs als Ergänzung, weil, eben wie Sie das schon gesagt haben, das Wort begreifen oder greifen kommt ja nicht von irgendwo und das ist da unten in Graz gesagt worden und ich finde, man kriegt da richtig gutes Gespür, wie sich das Gewebe anfühlt, wie sich die Haut anfühlt und was er dann natürlich vor allem in der Chirurgie eben widerspiegelt und von Vorteil ist, ja. Dass man eben weiß, wie fühlt sich das an. Und da haben wir eben gerade einen ziemlich großen Vorteil durch die Teamsche Lösung, dass sich das wirklich so anfühlt wie am lebenden Körper. Mhm.
Vielen Dank. Da sind ja ganz viele Expertinnen und Experten auch im Publikum, das finde ich ganz großartig.
Vielleicht, ich muss ehrlich sagen, vielleicht ist es heute im Medizinstudium ein bisschen besser. Aber ich, also wie gesagt, vor 40 Jahren, als ich Medizinstudium begonnen habe und den Sezierkurs gemacht habe, war es für mich sehr schockierend, weil wir völlig unvorbereitet beim sogenannten kleinen Sezierkurs, mit dem er begonnen hat, plötzlich in einen Anatomie-Sezier-Saal kam, wo auf, ich weiß jetzt nicht wie viel, 20, 30 Tischen plötzlich nur Arme und Beine lagen. Ich glaube, ich bin da irgendwie im also ich finde eigentlich hier die Stärke der Anatomie sozusagen in virtueller Weise viel, viel besser. Wir haben eigentlich keine Auseinandersetzung gehabt mit Toten, mit Respekt, mit denjenigen, die sich zur Verfügung gestellt haben. Für mich war das eigentlich schockierend. Es ist für mich also wirklich, und wie dann der große Sitzer gesagt hat, war das eigentlich auch irgendwie zum Teil sehr pietätlos irgendwo auch. Ja? Also ich habe das eigentlich, die Vorbereitung hat völlig gefehlt, die Auseinandersetzung mit demjenigen, der sich für uns zur Verfügung stellt, das war überhaupt nicht. Also mir, deswegen habe ich eigentlich die meiste Zeit in Anatomie Atlanten verbracht, viel lieber, und habe diese Zeit der Präparation sozusagen als solches genutzt, um zu sehen, dass Gewebeschichten und so weiter waren. Aber im Prinzip finde ich diese virtuellen auch für Gesundheitsberufe eigentlich viel mehr, weil sie ja mit Lebenden letztlich zu tun haben, viel bedeutungsvoller. Also mir hätte es wahrscheinlich viel besser gefallen, wenn es diese Möglichkeit gegeben hätte, weil ich glaube wirklich, ich bin ein Horrorfilm, kommen in den Saal, sind nur lauter Hände und Füße herumliegen, denke ich mal, ist ja Wahnsinn, was ist das für eine Gesellschaft, da habe ich mir wirklich gedacht, wo bin ich hingeraten. Ja. Also,
vielen Dank.
Ich hätte mal eine Frage an die Frau Reiter, genau, bezüglich virtueller Realität, also Helm auf und so, ist auch schon der nächste Schritt geplant, dass man komplett eintaucht in den Körper und durchschwimmt fast schon?
Das passiert durch die 3D-Brillen.
Okay.
Die Studierenden haben 3D-Brillen auf und ja. Durch diese Bilder glaubt man, das kommt natürlich auf den Bildern da jetzt nicht so raus, aber wenn sie im Deep Space einmal sind und nutzen sie das, ich kann es nur empfehlen, ja. Dann glauben sie wirklich, sie sitzen da im Thorax drinnen und sehen die Gefäßverläufe und die Organe von allen Seiten. Ja. Und,
Echtzeit, also dass sich der Körper auch bewegt und dass die Adern pulsieren und dann man das Bild sieht.
Funktion ist nicht möglich.
Ist nicht möglich.
Ist nicht möglich. Noch nicht. Aber ist wieder ein messtechnisches Problem. Hat nichts mit der Nachverarbeitung zu tun, ist ein messtechnisches Problem.
Okay. Und an Sie die Frage nochmal, Herr Fellner. Sind Sie dann, weil Sie ja vieles über die Anatomie reden und besprechen, sind Sie auch manchmal im Operationssaal auch wieder selbst manchmal dann drinnen und geben sich dann auch mal ein Realitätsupdate?
Wie es so wirklich ist. Ja, also ich bin sehr intensiv unterwegs mit den Chirurgen. Jetzt auch ganz besonders intensiv natürlich wegen dieser neuen Nachverarbeitungsmethode. Die interessieren sich da auch schon sehr, sehr, sehr stark dafür. Genau. Weil Sie vorhin gefragt haben, wegen mit Brille virtuelle Realität. Das Thema taucht jetzt auf, aber nicht von der Lehre-Seite, sondern von der Chirurgen-Seite. Zum Beispiel unsere Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen und Neurochirurgen haben schon gesagt, naja, das wäre ja sensationell, über HoloLens im OP praktisch, Patient liegt vor einem und dann schaut man über die Brille mit Rendering schichtweise durch und sagt, okay, da setze ich an, mache so meinen Schnitt. Das ist etwas, was technisch auch in den nächsten Jahren machbar sein wird. Und es wird schon gewünscht, ja. Und
also kann man sagen, Augmented Reality wäre das dann, wo dann das virtuelle Gebilde über dem Körper schwebt und dann kann man schneiden
ja, ganz
und
weiß genau. Wird ganz interessant und die ersten, die sich da schon angemeldet haben, sind die Knochenchirurgen, ja, vor allem die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen, auch die Neurochirurgen. Da geht es dann nicht nur um genau zu sehen, wo ich hin muss. Das geht ja dann viel einfacher als jetzt mit dieser aufwendigen Neuronavigation. Die ist ja zeitlich sehr, sehr aufwendig. Und es geht auch darum zu sehen, wo Venen in der Kopfhaut verlaufen. Die sind nämlich oft höchst gefährlich, weil dann es zu einer schlechteren Durchblutung kommen kann, wenn man die zerschneidet beim Hineinschneiden. Schaut total harmlos. Aber lauter solche Dinge, ist das halt geht jetzt schon zum, wo man sagt, wäre gut, wenn man eine HoloLens hätte, das fängt die Chirurgen an.
Ist halt sehr spannend bei sehr heiklen Gehirnoperationen vielleicht,
wo es
nicht mal einen Millimeter, sondern noch kleinere Einheiten ankommt. Ja. Und was ist Ihre neueste Erkenntnis, die Sie beeindruckt hat in letzter Zeit? Was wäre das? In diesen neuen Möglichkeiten gibt es wahrscheinlich auch neue Informationen, die man erhält durch diese ganzen Sachen. Was haben Sie da entdeckt in letzter Zeit, was Sie
begeistert? Interessant wird sein, wenn wir haben jetzt angefangen mit Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen und Neurochirurgen uns das anzusehen. Wird dann interessant sein, aber das wird viele Jahre dauern, weil dann muss man Studien aufsetzen und auch Multicenter, nicht nur mehr ein Center, ob das dann noch zu noch geringeren Komplikationsraten führen kann, möglicherweise, ja. Diese Dinge, die blühen jetzt schon langsam auf, keine Frage, Herr.
Ich möchte wieder auf Ihre Frage zurückkommen. Ich glaube, es war das, gibt es da irgendwelche Nachteile oder können Nachteile entstehen? Ich glaube, das könnte man herunterbrechen auf die Frage, wie geht das weiter mit analog und digital? Das Problem habe ich täglich mit meinen Enkelkindern. Wenn ich sage, spüre mal das kaufmännische Talent, DKT oder Monopoly oder irgendein Bum-Bum-Bum-Flash, die entscheiden sich immer auf das irgendwelche Flash, wie das heißt. Und ich glaube, das sollte man einmal, ich bin mir selbst nicht sicher, irgendwie lese ich jetzt auch schon sehr gerne und fast viel lieber Online-Zeitungen, denn da kann man auch mit Posters mehr oder weniger diskutieren oder man bekommt andere Perspektiven.
Hat eine Suchfunktion drin, alles wunderbar.
Aber ob das auf die Dauer gut oder schlecht ist, vielleicht sollten wir das einmal fragen.
Ich möchte gerne mal von Ihnen dreien so ganz, ja, was könnten noch Nachteile sein, jetzt wirklich aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung? Fangen wir mit Ihnen an.
Ja, da schließe ich mich mal mit den Medizinstudenten hinten an. Und zwar diese Verfügbarkeit ist momentan natürlich ein Aspekt. Wo kriege ich jetzt 3D-Brillen her daheim? Wo kriege ich diese Software her? Das ist immer eine Sache vom Kostenaufwand, vom technischen Prozedere. Das kann relativ schnell sich dieser Wandel kommen, dass das wirklich zu Hause ebenfalls verfügbar ist. Sobald wir das zu Hause verfügbar haben, ist das kein Problem mehr für uns, jederzeit abrufbar. Da kann das sogar mit Apps bestimmt irgendwo am Tablet, irgendwo sofort das Ganze nachzusehen. Das sehe ich momentan die Verfügbarkeit.
Ich bin immer ein Vertreter der guten Mischung. Ja? Also so, und der Herr Professor macht es auch in seiner Vorlesung, er macht ganz normale PowerPoint-Vorträge, dazwischen zeigt er Schnittbilder, rekonstruierte Schnittbilder, konventionelle Bilder und dann kommt wieder so eine Sequenz. Und diese Mischung macht es einfach aus. Man darf sich nicht auf irgendeine Methode versteifen und sagen, nur mehr das ist das Mittel der Wahl, sondern man darf die alten Methoden nicht vergessen. Ich kann mich erinnern, wie PowerPoint gekommen ist. Jeder hat gedacht, er muss seinen Vortrag mit PowerPoint machen. Von links, von rechts, von oben, von unten sind diese Seiten hereingeswitcht. Man hat es nicht mehr sehen können. Ja, es hat sich dann Gott sei Dank etwas beruhigt. Und man war dann oft wirklich froh, wenn jemand gekommen ist, der mit PowerPoint halt nicht so firm war und nach einem Overhead verlangt hat. Und wir haben nach wie vor einen Vortragenden bei uns, der noch immer einen Overhead-Projektor verlangt. Und das tut dann schon gut, wenn man diese Mischung einfach ausprobiert und anwendet.
Sind es zwei Nachteile. Der erste Nachteil ist, dass aus dem Ganzen nichts wird. Das ist der erste Nachteil, weil wir reden hier nicht von einem Produkt oder von einer Idee einer Firma, die es in den nächsten 1 bis 2 Jahren bringen wird. Das hat sich zufällig hier so ergeben. Die Firma hat mir gebeten, damals das Programm zu testen und ich habe gesagt, seid so nett, spielt es mir in den Tipps besser. Es ist fantastisch, das kann ich nehmen für Vorlesungen, intern öffentliche Vorlesungen. So war das nie gedacht von den Entwicklern her. Und jetzt ist die Frage, ob überhaupt was Serienreifes draus werden wird, weil das war niemals angedacht. Das ist der erste Nachteil, dass vielleicht überhaupt nichts draus wird. Was mittlerweile sehr unwahrscheinlich ist, weil es weltweit schon ziemlich spektakulär angenommen wird überall. Der zweite Nachteil ist natürlich, dass man gut gemeint da Interesse weckt und dann die Wünsche kommen. Jetzt braucht man sofort Apps dazu, jetzt braucht man sofort das zum Nachsehen und dass dann Druck aufgebaut wird, da soll aber gleich noch mehr kommen. Sonst fällt mir jetzt auf Anhieb keiner ein.
Also vielleicht nochmal auf das Kommentar von dem Herrn zurückzukommen. Ich glaube, man muss teilweise die Zeichen der Zeit so quasi erkennen und die zeigen halt derzeit sehr stark auf Digitalisierung. Und deswegen glaube ich auch, eine gewisse Mischung ist nicht schlecht, wie er dort vorhin schon nochmal erwähnt worden ist. Und ich finde, man muss da die Vorteile auch sehen. Natürlich, Skepsis ist überall. Alles, was Neues ist, mit Skepsis irgendwie behaftet. Aber ich finde den Vorteil vor allem, und da redet vielleicht von uns Studierende, ist es, dass man wirklich einzelne Strukturen bei diesen virtuellen Anatomie erkennen kann, wie genau verläuft eine Arterie. Man kann wirklich nur diese Arterien, oder ist jetzt egal, welche Struktur genau verlaufen, wenn ich da jetzt wirklich einen ganzen Menschen vor mir habe, dann sehe ich den als großes Ganze. Was ist, manche Strukturen erkennt man dann eben gar nicht mehr, weil sie eben so tief drinnen sitzen. Und ja, ich glaube, da ist der Vorteil wirklich gegeben und das, glaube ich, sollte man auch erkennen und sich dem nicht verschließen. Und das war jetzt vielleicht gar nicht so, aber ich glaube, das ist durchaus ein Vorteil. Ja,
ja, also ich finde, es ist, also den Zirkus, ich finde nach wie vor wichtig. Aber wie Sie schon gesagt haben, es ist so, man hat die Leiche, man präpariert sich von Schicht zu Schicht und danach fragt man sich, man präpariert irgendeine Schicht tiefer und dann fragt man sich, was war jetzt genau darüber? Oder was war 5 Schichten darüber? Weg. Und das ist nämlich genau der Punkt, wo man, glaube ich, die Zusammenhänge noch besser erkennen kann. Das ist der Zirkus, finde ich, enorm wichtig. Aber auch diese 3D-Technik, weil man sich das im Nachhinein dann besser wieder zurückbilden kann und die Vorstellungen von allem zusammen hat.
Danke.
Also die heiligen Hallen der Prosektur am AKH Linz habe ich höchstens 2-mal betreten und ich habe auch eine andere Mutter als eine 13 Jahre jüngere Halbschwester. Aber nach meinen Vorstellungen von Vererbung sollte ich zumindest hinsichtlich der Gliedmaßen und Gelenke zur Hälfte dieselben von meinem Vater und zur zweiten Hälfte von der Mutter geerbt haben. Die Mutter hat nicht so eine sportliche, also meine leibliche Mutter hat nicht so eine sportliche Figur gehabt wie die Mutter meiner 13 Jahre jüngeren Halbschwester. Und außerdem hat mein Vater diese Erstgeborene von der zweiten Frau mit einer Ambition ausgestattet, die es möglich gemacht hat, dass sie mit der Anne-Marie Moser-Pröll im ÖSV-Jugendkader um die Wette gefahren ist und viele Meistertitel im Skifahren erreicht hat, während ich auf einem Jausenbrettl die Autogramme der berühmten Skifahrer gesammelt habe. Aber die Halbschwester musste sich schon beide Kniegelenke ersetzen lassen. Das rechte mit 62, das linke mit 63. Und bei mir ist noch alles so original, bis auf das Innere einer typisch männlichen Drüse. Aber ich überlege, mir einen Hallux Valgus operieren zu lassen, den beide Elternteile gehabt haben.
Okay, und wir haben halt Frühmedizin, ja. Aber vielleicht können wir das
nachher noch besprechen. Und das ist gar nicht so einfach, wie man glauben würde. Also, meine Frau hat das schon bleiben lassen.
Danke. Wir haben nämlich noch ein paar weitere Fragen, die wir noch in, genau, das können wir wunderbar zusammenfassen. Wir haben jetzt noch zwei Fragen, die wir kurz noch stellen möchten. Unsere Zeit wird schon relativ knapp. Die eine Frage ist, mit diesen Anatomievorlesungen geht man in den Deep Space Nine öffentlichen Raum, in ein Museum. Was bedeutet denn das jetzt im Vergleich zu dem Seziersaal, der ja wirklich auf der Uni ist, oder dem Vorlesungssaal auf der Uni, der ja für die Allgemeinheit nicht zugänglich normalerweise, so zumindest weiß ich das. Aber was bedeutet das für Sie, wenn man sagt, okay, jetzt geht da die Uni quasi an einen öffentlichen Ort und macht dort Vorlesungen? Das ist so die eine Frage. Die andere Frage, die sich noch stellt, wollen Sie irgendwelche Ideen haben, wofür man dieses Cinematic Rendering noch einsetzen könnte?
Ja. Oder vielleicht wollen wir vorne auch mal anfangen, ob es genau wirklich, also auch zum Museum als Lernort oder als Ort, an dem die Vorlesung stattfindet, was da sozusagen auch das, vom Gefühl her das Unterschied ist oder was das auch macht mit dem Inhalt, wenn da andere Leute eben auch zuschauen können. Und oder wie man sich das auch vorstellen kann als Gast, der jetzt nicht vom Fach ist und mit dem konfrontiert wird, das stelle ich auch gleich mal noch, also zum heutigen Abend.
Schneebauer Bettina, ich bin die Geschäftsführerin der FH Gesundheitsberufe und ich denke, würde ich jetzt auch gern so die Sichtweise der, von mir einbringen. Also die Idee, die es damals gab, sozusagen im AIC, ein Open Lecture zu machen, die hat mich insofern fasziniert, weil genau Studierende, Fachstudierende zu kombinieren mit dem Publikum. Und ich selber bin in einer der ersten Open Lectures drinnen gesessen und ich bin keine Gesundheitswissenschaftlerin, ich bin eine ganz normale Wirtschaftspädagogin. Also ich gehöre zu denen, die da eher auf der Laienseite sitzen, jetzt was das Medizinwissen angeht. Und was mich so fasziniert hat, ich bin ganz hinten gesessen, weil das heißt, das sieht man recht gut. Aber was ich am besten gesehen habe, ist das Publikum. Und das war von jungen Studenten jetzt mit 1920 bis, würde ich jetzt mal sagen, älteren Semestern. Und es war jeder gleich begeistert. Und was ich noch nie so erlebt habe, ist, und das hat mich so fasziniert, der Professor Fellner hat einiges vorgetragen, aber der hat ganz, ganz viele Fragen gestellt. Und es war dann aber schon mittlerweile nach einer Viertelstunde so, dass nicht nur Studierende Antworten gegeben hat, sondern es hat sich jeder irgendwas dazu sagen getraut. Und da haben wir gedacht, ja genau, da sind wir am Punkt. Jetzt kommen wir dorthin, wo jeder sozusagen aktiv mitgestalten kann. Und dann war es ja für mich der Punkt, wo ich mir gedacht habe, das darf wiederholt werden. Und deshalb sage ich jetzt, in Kombination mit dem AEC, ich finde, alle, die was noch nicht dort waren, bitte kommen Sie zu unseren Open Lectures.
Vielen Dank. Ich arbeite mich da so quer durch, genau.
Ich würde ganz kurz nur noch was sagen. Also es war vor 2 oder 3 Jahren extra Uni, ich glaube 2014, von einer Kunstuniversität, zeitbasierte Medien. Und da habe ich ein Semester dann mitgemacht, weil ein Semester war im OK-Zentrum und da durften auch Gäste dazukommen. Und es war so spannend, ja, dass ich dann, sage ich mal, vieles mitnehmen konnte, ja, gerade wie Filme gemacht wurden etc. und Musikunterlegung und, ja. Wo ich sage, man kann sage ich, das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, als älterer Mensch auch von den Jungen viel, viel lernen. Und da habe ich so viel gelernt, ja, wo ich dann, bah, toll, das habe ich noch nicht kennengelernt in der Art, ja.
Vielen Dank. Ich gehe, achso, dann machen wir gleich.
Mir ist natürlich schon noch was eingefallen als gewisser Nachteil. Im Leben ist immer das besonders wertvoll, das knapp zur Verfügung steht. Die Problematik sehe ich hier, es ist möglicherweise immer verfügbar, daher ist es nicht so wertvoll, wie wenn man zum Beispiel selbst im Seziersaal ist und einmal die Möglichkeit hat, Anatomie live zu sehen. Ob es tatsächlich so ist, weil nach dem Motto, ja, das kann ich mir jederzeit abladen oder irgendwas, was ich. Also das ist sozusagen eine gewisse Despektierlichkeit, die sich damit irgendwo in Verbindung bringt. Hoffentlich nicht.
Vielen Dank.
Also wie gesagt, ich finde vielleicht, das war glaube ich die erste Frage, das ist sicher ein Vorteil, dass jetzt eben für die, sage ich jetzt mal, breite Öffentlichkeit sicher besser zugänglich ist und sicher somit in die, sag ich jetzt einmal, in die Zivilgesellschaft einfach das Wissen über die Anatomie sicher verbreitet werden kann durch eben solche Vorführungen. Die können ja beliebig oft, so oft halt der Termin ist, wiederholt werden und im Seziersaal ist das natürlich nur schwer möglich, wenn man das so sehen will. Ja.
Wenn ich kurz einhaken darf, ich weiß gar nicht, ich bin ja als Student quasi noch nicht so in der Klinik vertreten, aber es ist glaube ich auch, wenn ich einen Patienten vielleicht einem iPad oder so zeigen kann, was ich jetzt vorhab. Man kann einem Patienten das viel besser erklären und es ist viel verständlicher für den Patienten, was ja wichtig ist. Ich denke, das ist ein großer Vorteil an dieser 3D-Anatomie auch.
Ist in Überlegung.
Vielen Dank.
Als einer der Punkte für Patientenkommunikation. Arzt-Patientenkommunikation, ja.
Zu dem, wo man es nur verwenden kann, denke ich, bei uns in der Anästhesie kommt man das super verwenden, zum Legen von Nervenblockaden. Ich meine, bei uns werden jetzt da gerade Ultraschallgeräte en masse angekauft, ja, weil alles Ultraschall gezielt gestochen wird, auch Kava-Katheter, zentrale Zugänge und so. Aber nur auf die Art und Weise dann einen Zugang legen zu können, ist für einen Notfall nichts, weil da habe ich dann die Zeit nicht.
Vielen Dank.
Ich hätte eine Frage, wie das bezüglich diesen Lizenzen ist. Das heißt, gibt es da mehrere Konkurrenzsoftware und dann kann man sich entscheiden oder gibt es da eine Hauptsoftware, die jeder gern will, weil die super ist, weil die beste ist? Und wie schaut es dann aus bezüglich, kann man das auch in einer normalen Schule, Volksschule einfach machen und dann die Kinder begeistern mit diesen Bildern? Mhm. Ist das so einfach möglich?
Ja, überhaupt nicht. Das ist jetzt ein Prototyp, eine völlige Neuentwicklung, der ist singulär. Es gibt noch keine weiteren Produkte in dieser Art. Wird vielleicht kommen, aber dann wird es noch Jahre dauern. Auch für medizinische Anwendung, Diagnostik zum Beispiel, ist es noch nicht zugelassen, hat noch nicht den Zulassungsprozess. Also auch in dem speziellen Segment Medizin ist es noch so brandneu ist das Ganze noch.
Gut, dann sage ich vielen Dank. Erstmal natürlich Ihnen allen fürs Kommen und Ihre Beiträge, aber ganz besonders, wie immer, auch Ihnen fürs so aktiv mit dabei sein und ja und auch fürs Fragen beantworten und da mitmachen, habe ich sehr spannend gefunden und fand ich wirklich toll, mal das ein bisschen umzudrehen. Danke dafür. Ich lade Sie jetzt noch ganz herzlich ein, die Ausstellung Sparks zu besuchen im AEC. Da geht's ja darum, eben wie dieser Funke übergreift, wie zum Beispiel Laien irgendwelche Medizinprodukte entwickeln für ihre eigene Anwendung zum Beispiel. Ein Diabetiker, der sagt, okay, ich muss mir mein Leben oder möchte mir mein Leben leichter machen, der aufgrund seiner Möglichkeiten, seiner Ausbildung Bastel tut und da was Neues entwickelt. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Es ist eine sehr interessante Ausstellung, weil sie zeigt, was man alles schon machen kann, ohne jetzt eben wirklich Fachexperte zu sein, indem man halt die vorhandenen Technologien koppelt. Und es gibt im Rahmen der Veranstaltung, also dieser Ausstellung, auch immer wieder Veranstaltungen in Deep Space. Und ganz besonders möchte ich darauf hinweisen, am 18.05. wird der Herr Professor Fellner dort sein und Cinematic Rendering vorstellen. Alle weiteren Veranstaltungen würde ich Sie einladen, auf der AEC-Homepage anzuschauen. Bitte? Okay. Ja, genau. Ja. Genau, mitnehmen und sonst einfach auf der Homepage vom AEC nachschauen. Das Ganze ist ja eben heute im Rahmen des BARCS-Projektes, hat das stattgefunden, ein EU-Förderprogramm. Und wir haben heute schon vom Evaluieren gesprochen, was ja die Fachhochschulen machen müssen. Bei EU-Förderprogrammen muss man das auch immer machen, wenn man da was abwickelt. Darum habe ich jetzt da schon fleißig mitgeschrieben, damit wir die Ergebnisse auch weitergeben können. Sie finden aber auch auf Ihren Sesseln Fragebögen. Und da würde ich Sie bitten, sich noch 5 Minuten Zeit zu nehmen und diesen Fragebogen auszufüllen und dann der Maria zu geben. Das ist die Evaluierung, die sie braucht für das EU-Projekt. Gut. Dann verbleibt mir noch, die nächsten Veranstaltungen des Kepler-Salons anzukündigen. Die sind gleich diese Woche, wir haben eine ganz aktive Woche. Und zwar am Mittwoch, den 5.4. um 19.30 Uhr haben wir einen Kepler-Salon extra. Die anderen sind sexistisch zur Verflechtung von antimuslimischem Rassismus und Heterosexismus. Das klingt jetzt sehr groß und kompliziert. Es ist eine Veranstaltung in Kooperation mit Migrare, Zentrum für Migrantinnen in Oberösterreich. Gast ist Urmila Goel, sie ist Ethnologin. Am Donnerstag, den 6.4. gibt es dann um 19 Uhr, Achtung, ist eine andere Beginnzeit als üblicherweise, einen Kepler-Salon extra extern, und zwar im Nordico. Da gibt es ja gerade die Ausstellung zum Urfaranermarkt und da gibt es eben einen gemeinsamen Abend mit Schaustellerinnen und Marktlieferantinnen unter dem Titel Kommen Sie ein, kommen Sie, steigen Sie ein, zögern Sie nicht, gleich geht's los. Dort würde ich Sie bitten, sich beim Teleservice Linz anzumelden. Das steht aber auch im Programm, einfach nachschauen. Ja, und wenn Sie sich eintragen wollen ins Programm des Kepler Salon, liegt hinten auf, bitte einfach Name, E-Mail-Adresse angeben, dann bekommen Sie das immer zugeschickt und bleiben so am Laufenden. Ja, von mir aus nochmal herzlichen Dank. Wie immer der Hinweis, bis 22 Uhr ist der Salon noch geöffnet. Unsere Vortragenden sind zum Teil noch da, der Herr Fellner muss dann leider gleich los, aber wer Zeit hat, ist noch da. Aber alle bitte noch zusammenkommen, noch den Abend genießen bei uns an der Bar. Herzlichen Dank und schönen Abend. Vielen Dank.